ARD.
Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zur TED-Stadt.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Pfeilstorch. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Herzlich willkommen zu Too Many Tabs mit Miguel und Caro. Wenn ihr wissen wollt, wer wer ist, spult jetzt nochmal 30 Sekunden zurück. Wir warten.
Wow, das ist ein richtiger Fanservice, den du hier vorbereitet hast heute, Caro. Dankeschön.
Ja, habe ich mir gedacht, weil heute steht ja unsere Community mal wieder im Mittelpunkt. Wir schließen ja hier jede Woche zusammen unsere Tabs, aber ihr schickt uns auch jede Menge offene Tabs und Nachrichten. Wir sind mal wieder durch unsere Postfächer gepflügt und haben einiges aufzuarbeiten.
Ja, es sind wirklich immer viele Mails. Ich habe mal mit Kira gesprochen, die unseren Mail-Account betreut und euch dann auch immer antwortet. Und die hat mir durchgegeben, dass bereits 400 Themen eingereicht wurden, nur per Mail. Da sind noch nicht die dabei, die uns per Instagram und Twitter erreichen, unseren DMs. Also vielen Dank dafür. Wir pflügen das wirklich alles immer durch und lesen das und wir kriegen die Mails weitergeleitet und antworten dann auch hier und da mal. Aber wir können natürlich nicht 400 Themen immer beantworten.
Also wir lesen das alles, wir beantworten das auch irgendwann alles, aber manchmal dauert es halt ein bisschen. Ganz, ganz, ganz lieben Dank für eure 1000 Nachrichten.
Caro, was haben die Leute dir diese Woche geschickt?
Ich muss sagen, die Sauerteig-Community ist sehr stark und sehr lebendig, wie ein guter Sauerteig. Ich habe zum einen wahnsinnig viele Sauerteig-Angebote bekommen. Nein, danke. Ich habe viele Sauerteig-Rezepte bekommen und ich habe auch oft dieses Video geschickt bekommen von diesem Typ mit der Sauerteig-Bibliothek. Guckt euch das mal an, falls euch das interessiert. Ich habe auch Rügen bekommen. Du auch, ne?
Weil ich habe auch Rügen bekommen.
Weil wir übertrieben haben.
Weil das war so übertrieben, wie wir uns geekelt haben.
Wir stellen uns halt an.
Da wurde geschrieben, das war mega übertrieben, weil der Teig ja dann auch später in einem Backofen backt und dann sind ja die ganzen Bakterien
raus. Bei 200 Grad, ja, ist mir schon klar.
Aber es ist trotzdem eklig.
Ich finde es auch trotzdem gruselig mit diesem Teigwesen im Kühlschrank, was man dann füttert und noch schlimmer rumschickt. Naja, also ich habe sauerteigmäßig ja gefailt, aber habe da sehr aufmunternde Worte von Sascha bekommen. Ich bin auch seit kurzer Zeit Sauerteigpapa. Was ich bisher gelernt habe, lass den Teig sein Ding machen, life finds a way. Da musste ich sehr lachen. Vielen Dank dafür. Eine Schockmeldung habe ich noch hier im Postfach gehabt. Eine Hörerin ist knapp dem Bolustod entkommen.
Nein.
Mhm. Und sind die Gesundheitsdaten ja sehr wichtig unserer Hörerin, deswegen nenne ich den Namen jetzt mal nicht. Aber sie war in Kanada und hat mit einer Kombination aus Salat und Pepsi diesen Reflex im Rachen ausgelöst. Also Leute, man muss nicht zwingend Wurst essen, um den Wursttod zu sterben.
Aber wann war das jetzt?
Und man
neu?
Kann...
Sie hat unseren Podcast gehört und während sie quasi diesen Reflex hatte, hat sie an unseren Podcast gehört beim Tod.
Ich glaube,
und gedacht,
oder sie hat sogar erst das gehabt und dann die Folge gehört und gedacht,
okay. Ach so, okay. Also stell dir mal vor, das wäre ja völlig absurd, wenn jemand stirbt und dabei nochmal an uns denkt als letzten Gedanken.
Oh mein
weil
Gott.
Das ist doch der Tod aus dem Podcast.
Ja, damit es nicht so weit kommt, Leute, wir wiederholen es jetzt nochmal alle zusammen. Gut kauen,
kauen
und achtsam schlucken. Genau, das ist unser Catchphrase. Oh, was hatte ich noch im Postfach? Ich glaube, wir müssen über die Glitzerverschwörung reden.
Ja, das wurde mir ganz oft geschickt. Die ist scheinbar gelöst. Kannst du das verifizieren?
Ich bin nicht so richtig befriedigt, muss ich sagen. Das ist ja irgendwie so das größte Internetmysterium zur Zeit. Und da hatten wir tatsächlich auch sehr kreative Vorschläge. Also ich habe immer wieder gelesen, Zahnpasta, Autolacke, Sand, Straßenschilder, so 100 Meter Messzäune, Sprengstoff, Shampoo, Glitzer, Asphalt, Kaugummi. Und dann haben sich halt so zwei Typen, ich weiß gar nicht genau, ob das Journalisten sind, sich dann nochmal angenommen und nochmal diese Glitzerfirma kontaktiert. Und zwar nicht Glitterex, sondern die andere, wo dieser Rushman damals irgendwie den Glitzer angeblich erfunden hat. Und haben dann offengelegt, dieser Rushman war auch an der Entwicklung der Atombombe beteiligt. In dem Manhattan-Projekt, also Oppenheimer.
Okay.
Im Prinzip. Also da kommen irgendwie Barbie und Oppenheimer zusammen mit Glitzer und Atombombe. Der wurde rangezogen halt damals, weil er Precision Cutting, also sehr präzise geschnitten hat, Rohstoffe, und sollte für die Entwicklung der Atombombe Mica schneiden. Das ist so Naturglitzer, irgend so ein natürlich vorkommendes Glitzermaterial, Stein, ich weiß nicht, wie man das genau beschreibt, um diese nukleare Reaktion herbeizuführen. Und während er das hergestellt hat, sind da irgendwie so kleine Glitzerflocken aus der Mica quasi als Abfallprodukt rumgeflogen. Also er hat gar nicht aktiv Glitzer erfunden.
Aus Versehen Glitzer erfunden.
Aus Versehen. Und es gab halt viele Aufträge, Dinge in Präzision zu schneiden. Irgendwie auch von der Regierung. Batterien, Bremsen in Flugzeugen und so weiter. Also irgendwie das Fazit dieser Doku, guckt sie euch einfach mal an, war zum einen, Glitzer ist wirklich in allen diesen Dingern. Also essbarer Glitzer in Zahnpasta und so weiter und so fort. Bootsindustrie eh klar. Aber dieser geheime größte Abnehmer von Glitterex.
Der ist immer noch anonym.
Ja, weil Kosmetikindustrie und Bootsindustrie, das ist ja eben kein Geheimnis. Man sieht ja den Glitzer. Und sie haben eben die Theorie, von Anfang an ist die US-Regierung und das US-Militär tief mit drin in der Glitzerindustrie. Also seit der Entstehung. Die brauchen Hologramme auf Geld, die brauchen Raketen, die brauchen Batterien. Und das wird immer durch so Mittelsmänner aus dem Militär irgendwie in Auftrag gegeben, so top secret. Mhm. Und er sagt halt, Glitter-Companies sind nicht wirklich Glitter-Companies, es sind Precision-Cutting-Companies. Und sie sind weiter dran und es kommt irgendwie bald noch ein weiterer Teil. Also ich bin sehr gespannt, ob die das wirklich lösen. Es ist für mich jetzt noch nicht so 100% gelöst.
Aber es ist ein kleiner Baby-Step in Richtung Lösung.
Und diese Atombombensache, die fand ich wirklich krass.
Mich hat noch eine sehr interessante Nachricht erreicht von einem Hörer, der zufällig jemand kannte, der mit Leon Löwentraut in einer Klasse war. Und der hat, und der hat unsere Folge, in der wir auch gesagt haben, Leon Löwentraut wirkt wie so ein Schulhofmobber, der es so weit gebracht hat, hat er mal an diese Person weitergeleitet, die das wiederum in ihre alte Klassen-WhatsApp-Gruppe weitergeleitet hat. Und da habe ich ganz viel schöne Screenshots bekommen von sämtlichen KlassenkameradInnen von Leon Löwentraut, die gesagt haben, ja, irgendwie stimmt, total recht. Und dann haben sie sich noch, haben sich drüber gefreut, dass wir das so...
Späte Rache.
Die haben gesagt, wir haben eine ganz gute Menschenkenntnis. Es war schon sehr akkurat, wie wir das dargestellt haben. Ich anonymisiere das jetzt natürlich, damit da niemand hier...
Ja, weitere Highlights, die wir gar nicht alle aufarbeiten können. Mir hat jemand geschrieben, aus dem Urlaub in Schweden, er ist an der zu verkaufenden Schokoladenfabrik von Mr. Beast vorbeigefahren. Das sind alles Sachen, die liest man mal so nebenbei im Postfach.
Ja, total. Auch viele Fotos immer von dieser Wojciech-Statue, von dem Kriegsband kriege ich auch immer mal hin und wieder. Also die Leute laufen irgendwie in der Welt draußen rum und fotografieren Sachen.
Fotografieren viel Schlumpfeis und viel Paw Patrol-Eis. Ja, wir freuen uns da wirklich sehr drüber. Und wir haben noch eine Special-Nachricht bekommen. Die ist so ein kleiner Cliffhanger mal für eine nächste Folge, würde ich sagen.
Würde ich auch sagen, genau. Wir haben eine besondere Zuhörerin-Mail bekommen. Über die reden wir mal in einer der nächsten Wochen. Die müssen wir erstmal im Hintergrund ein bisschen bearbeiten. Mhm.
Ja, Miguel, ich bin jetzt gespannt, auf welchen ZuhörerInnen-Tab du dich gestürzt hast. Wollen wir mal loslegen?
Sehr gerne. Mein Tab kommt heute von einem Hörer namens Sönke.
Hallo Miguel, hallo Caro, hier ist Sönke. Ich wollte euch von einem Rabbit Hole erzählen, das ich neulich abgetaucht bin, und zwar von der TED-Stadt. Schau gerne mal rein, viel Spaß mit den Tabs zu Basens TED-Stadt.
Also es geht um ein nicht verwirklichtes Bauprojekt des berühmten deutschen Keksfabrikanten Hermann Balsen, der 1859 das traditionsreiche Familienunternehmen Balsen in Hannover gegründet hat, die zum Beispiel den Leibniz-Butterkeks herausgebracht haben, nur echt mit 52 Zähnen, und im Zweiten Weltkrieg mit der SS kooperiert haben, Mitgliedschaften in der NSDAP hatten und Notverpflegung für deutsche Soldaten hergestellt haben, nur echt mit 200 ZwangsarbeiterInnen. Also eine typisch deutsche Firmengeschichte in guter alter deutsche Tradition, voller familiärer Intrigen und Machtspielchen. Irgendwie die Söhne müssen alles übernehmen. Dann haben die sich irgendwie, konnten die sich gegenseitig nicht ausstehen. Dann kommt immer irgendein Cousin um die Ecke und es geht am Ende um Erbe, Drama und um Kekse. Hm. Also sehr interessante Firmengeschichte. Ich weiß nicht, hast du dich schon mal damit mit denen auseinandergesetzt?
Also diese Verena Balsen-Sache, die ist ja jetzt irgendwie gerade erst passiert, so 3-4 Jahre her oder so.
Ja, genau. Verena Balsen, die Kekserbin, die bei
hat
einer...
Hat sich irgendwie auch so geäußert, was ihr Zwangsarbeit...
Genau,
Nazi-Zeit.
Verena Balsen war bei einer Podiumsdiskussion mit Kevin Kühnert und hat da folgende Sachen gesagt.
Ich bin Kapitalist, ne? Also ich bin überhaupt nicht Anti-Capitalism. Mir gehört ein Viertel von Balsen, da freue ich mich auch drüber. Das soll mir auch weiterhin gehören. Ich will Geld verdienen und mir Segeljachten kaufen von meiner Dividende und sowas. Ich glaube nur wirklich, dass langfristig ich mit dem Weltverbessern mehr Geld verdienen kann.
Also sympathische Person.
Sie sieht irgendwie aus, also der ganze Vibe ist so ein bisschen wie aus einem Astrid Lindgren-Buch, als ob sie so gleich einen Ring Bratwurst von der Besten kauft. Also sie ist halt so Hardcore-Kapitalistin und will ein Segelboot kaufen. Irgendwie passt es nicht so richtig.
Ja, und ihr gehört das alles. Und
als, ist auch gut so.
Und ist auch gut so. Und als sie dann darauf aufmerksam gemacht wurde, dass die Firma Balsen halt vor allem deshalb so erfolgreich ist, weil sie halt diese ZwangsarbeiterInnen hatte, hat sie dann erzählt, dass die aber da super behandelt wurden und auch genauso fair bezahlt wurden. Spoiler, ergaben dann Recherchen. war nicht so. Also sie wurden nicht gut behandelt und wurden nicht gut bezahlt. Verena Balsen, darum soll es heute eigentlich gar nicht so richtig gehen. Die ist eigentlich ein Tab für sich, denn heute geht es um ihren Uropa, der Gründer des Ganzen, Hermann Balsen. Sein Vibe muss man sich so ein bisschen so vorstellen wie der deutsche Kekse Willy Wonka. Er ist der Kopf des ganzen Imperiums, er ist super zielstrebig, möchte erfolgreich sein, führt eine Innovation nach der anderen ein, zum Beispiel das Fließband hat er in die deutschen Firmen gebracht und ist 1919 aber schon gestorben. Das heißt, es war alles vor dieser NS-ZwangsarbeiterInnenzeit.
Hat er mal Glück gehabt.
Hat er gerade nochmal Glück gehabt, ist gerade nochmal so davongekommen. Und er hat eben dieses ganze Keks-Imperium aufgebaut, den Balsen-Keks erfunden. Und es ist ja auch bis heute immer noch eine super erfolgreiche Firma. Ne? Es gibt auch immer noch hier Pickup ist Balsen, die Leibniz-Zootiere, das ABC-Russisch-Brot.
Die Keksmischung liegt bei allen Großeltern Deutschlands auf dem Sofa.
Total, es ist irgendwie der deutscheste Keks überhaupt. Es ist eine ultra, ultra deutsche Firma mit allem, was dazugehört. Nazi-Geschichte, Teig, alles, was Deutsche lieben irgendwie. Und Hermann Balsen hat in der Zeit, in der er aktiv war, in der er die Firma gegründet hat, ist er extrem viel um die Welt gereist, ist immer in die USA gegangen und auch auf andere Kontinente und hat immer nach neuen Innovationen gesucht, die er quasi für seine Firma gebrauchen kann. Und ist so auch zu dem Balsen-Logo gekommen. Weißt du, was das ist, das Balsen-Logo?
Ich guck's mir mal gerade an.
Guck mal, google doch mal. Das hatte ich nämlich auch nicht so auf dem Schirm, ehrlicherweise.
Also erstmal dieser kalligrafieartige geschwungene
Schriftzug. Genau, ich meine nicht die Schrift, sondern das rote daneben.
Daneben steht TED und es sieht aus wie, was soll es sein? Was kommt da Dampf raus? Das soll das was Gebackenes darstellen?
Nein, das TED-Symbol ist eine ägyptische Hieroglyphe und die hatte er bei einer Reise entdeckt.
Oh, das jetzt sieht es ein bisschen aus wie eine Schlange, wo ich das weiß.
Hermann Balsen erkennt gute Ideen, greift sie auf und schafft daraus etwas Neues. Dabei lässt er sich gerne vom Zeitgeist inspirieren. So auch bei der Suche nach einem Markenlogo. Ägypten fasziniert die Menschen damals. Spektakuläre Ausgrabungen elektrisieren die Welt. Und Nofretete wird Berlinerin. Wer es sich leisten kann, reist selber an den Nil. Auch Hermann Balsen. Ihn begeistert das ägyptische TED-Symbol. Es bedeutet ewig dauernd.
Aha. Ich will nur mal kurz sagen, dass Nofretete nicht freiwillig Berlinerin geworden ist. Das muss man an der Stelle nochmal erwähnen.
Genau. Also das TED-Symbol ist eine ägyptische Hieroglyphe und es ist so ein Symbol aus einer Schlange, einem Oval, so ein Halbkreis und Punkten und hat die Bedeutung des Ewigwährenden.
Hatte ich recht mit Schlange?
Hattest recht mit Schlange. Aha. Ewigwährend, das wollte natürlich Hermann Balsen auch für seine Firma. Deswegen hat er diese Hieroglyphe als das Logo gewählt.
Interesting. Und TED oben drüber geschrieben.
Und TED oben drüber geschrieben und es ist bis heute auf fast allen Verpackungen von diesen Balsen-Produkten zu finden. So, und jetzt haben wir aber am Anfang gehört, Hermann Balsen wollte eine TED-Stadt bauen. Und jetzt wissen wir auch, woher dieser Begriff kommt, TED-Stadt. Also es ist dieses TED-Logo gemeint und er hatte diese Idee, dass er im Jahre 1916 anfing, eine Vision von ihm zu verwirklichen, nämlich eine eigene Stadt zu bauen für seine MitarbeiterInnen in Hannover.
Aber was mit Ägypten zu tun
hat. Das sollte aber aussehen wie Ägypten.
What?
Also wie so sich halt deutsche Ägypten vorstellen.
Oh nein.
Und er wollte, dass da eben die Beschäftigten gleichzeitig wohnen und arbeiten können. Das hat auch wieder so einen ähnlichen Mr. Beast, Willy Wonka, Oompa Loompa Charakter irgendwie.
Ja, und ganz kurz, Zeitgeist. Ich baue eine Stadt, die aussieht wie altes Ägypten. Was ist denn da los?
Also es ist einfach so ein größenwahnsinniger Keksmann halt.
Ja.
Und das finde ich irgendwie einen geilen
Charakter. Aber die meine kleinen Kekse backen, die soll in Pyramiden schlafen.
Ja, genau. Also ich verstehe total, warum Sönke da so viele Tabs zu offen hatte, weil es einfach so ein wahnsinnig wahnsinniges Projekt ist, auch tatsächlich schon recht weit in der Planung war. Also die Pläne wurden zwischen 1916 und 1917 gemacht. Es war eine Zusammenarbeit von der Grafikerin Martel Schwichtenberg und dem Architekten Bernhard Höttger. Martel hat quasi die Sachen so gezeichnet und dass sie so ägyptisch aussehen sollen und der Architekt sollte die umsetzen. Und es gab da schon ganze Modelle, wie das da eben mitten in Hannover da irgendwie aussehen sollte irgendwann mal.
Hat er auch tatsächlich eine Pyramide geplant? Oder das ging dann doch zu weit?
Eine Pyramide ging dann doch zu weit, aber tatsächlich so pyramidenartige Gebäude. Weil es gibt auf YouTube so ein 3D-Modell der Stadt, das man sich angucken kann, wie das hätte aussehen sollen. Und da sieht man da auch so ägyptisch anmutende Statuen, pyramidenartige Eingänge. Und wenn man da mal so durchskippt, da sieht man dann, dass es wirklich einfach so ein ganzer Stadtteil ist mit Seen.
Es ist wirklich so plain Klischee-Ägypten. Ich dachte, da findet jetzt
vielleicht sich
so
das
eine,
vorstellen.
Ich dachte,
halt.
Da findet jetzt vielleicht so eine Ägypten-Keks-Fusion statt. So eine Sphinx aus Waffelröllchen oder so.
Nein, das leider nicht. Das ist wirklich so aussieht wie so das Hexenhaus von Hänsel und Gretel. Ja. Nee, das nicht. Also es sollte quasi wirklich wie so eine ägyptische Stadt sein und halt mit allem, ne? Straßen, Wohnungen, Kino, Kirchen, Schulen, ganze Grünanlagen wurden geplant. Kino wie im alten Ägypten haben Kino geliebt. Ja. Und natürlich halt die Firma Balsen, also die Produktionshallen, dass man da eben auch arbeiten kann. Mhm. Das Ganze war für 17.000 Menschen ausgelegt, aber nie zu Ende gebracht, aus zweierlei Gründen. Also die Pläne stockten dann irgendwann aus finanziellen Gründen, weil der Erste Weltkrieg tobte und die Firma Balsen sparen musste. Zum anderen ist dann Hermann Balsen 1919 gestorben und so blieb seine Fantasie einfach eine Utopie. Das Einzige, was geblieben ist, ist eine Statue, die schon angefertigt wurde. Das ist so eine Steinskulptur von einer Göttin, die Tet-Göttin. Das klingt wie eine ägyptische Göttin, ist aber eine Erfindung von Hermann Balsen. Der hat sich einfach eine ägyptische Göttin, der hat sich doch eine Keksgöttin ausgedacht, die da auf so einer Säule in dieser Stadt irgendwie thronen sollte. Das ist super, es ist alles super wrong. Also die Tet-Göttin haben die sich irgendwie ausgedacht, dann gab es diese Statue. Und weil aber Höttger, der diese Statue eben schon hergestellt hatte, bei den Nazis als entartet galt, wurde diese Statue versteckt und ist erst vor ein paar Jahren wieder aufgetaucht. Die wurde wieder gefunden und ist jetzt in der Eingangshalle der Firma Balsen noch anzutreffen. Also diese Statue steht da bis heute und das ist quasi das einzige Relikt neben dieser 3D-Modelle dieser Stadt, die man sich angucken kann. Und ich habe da wirklich unglaublich viel Spaß gehabt, mir das alles anzugucken. Klickt euch da auf jeden Fall mal durch und schaut euch diese 3D-Modelle an und so. Gibt's auf YouTube. Wir verlinken das auch nochmal in den Insta-Stories. Dann bedanke ich mich bei Sönke für den guten Tab. Ich hatte da gute Stunden mit.
Ja, ganz liebe Grüße an Sönke. Miguel, hast du irgendeine späte Erkenntnis? Also irgendwas, wo du sowas Peinliches, wo du sagst, boah, ich dachte voll lange, dass das und das.
Was man so als Kind einfach so gedacht hat.
Nicht
und
hinterfragen,
dann
hinterfragen, irgendwann so,
Ja, ich habe irgendwie viel zu spät erst gecheckt, dass Frauen nicht automatisch mit Ohrlöchern auf die Welt kommen. Also so für den... Das habe ich irgendwie als Kind so abgespeichert. Frauen haben halt Ohrlöcher für die Ohrringe und Männer halt nicht. Und dann... Irgendwann dann so im Grundschulalter war ich dann so, Moment mal, als ich dann mitbekommen habe, dass man die sich wirklich stechen lassen muss. Aber das habe ich irgendwie so ein paar Jahre lang mit mir rumgetragen.
Ja, man muss sich dafür aber nicht schämen, angesichts der Dinge, bei der wir als Menschheit schon wirklich komplett daneben lagen. Manchmal checkt man es einfach nicht, da ist man wie vernagelt.
Ja.
Und ich musste sehr lachen bei einer Nachricht von unserer Hörerin Ruth, die hat mir Tabs geschickt zum Thema Menschen wussten sehr, sehr lang, erschreckend lang, nicht, wohin gehen eigentlich die Vögel im Winter?
Wohin die Vögel?
Wohin? Wohin gehen die? Ja, ich hoffe, die Story macht euch so viel Spaß wie mir. Liebe Grüße, Ruth. Danke, Ruth. Ja, hat sie. Ich war ein bisschen mindblown durch diesen Tab und die Geschichte vom Pfeilstorch, international auch bekannt als...
The Pfeilstorch.
The Pfeilstorch. Der ist wirklich ein Hero, muss man sagen. Die SZ nennt ihn sogar Mecklenburg-Vorpommerns bekanntester historischer Storch.
Der Pfeilstorch?
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Er ist der bekannteste historische Storch in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Und zwar ist Folgendes passiert. Im Frühling 1822 ist in der Nähe von Klütz in Mecklenburg an der Ostsee ein Weißstorch. Das Besondere an dem Storch war, er hatte einen Pfeil im Hals stecken, senkrecht durch den Hals durch. Und er konnte trotzdem noch fliegen und rumlaufen und alles. Und es wird auch beschrieben, dass die anderen Störche versucht haben, ihn zu retten und zu befreien durch Schnäbelung und Ziehen. Aber die Störche haben es nicht geschafft.
Durch dieses Manöver vom Bolustod, wie heißt das?
Heimlichmanöver.
Durch Heimlichmanöver.
Die Schwäne Heimlichmanöver gemacht. Er hat alles nichts geholfen. Also der Schwan hatte einfach einen Pfeil im Hals stecken und wurde dann einige Zeit später am 21. Mai erlegt und vom Großherzog Friedrich Franz I. von Mecklenburg-Schwerin in die Präparation gegeben und kam dann in die Zoologische Sammlung der Uni Rostock. Und da hat sich dann ein Arzt und Botaniker mal gedacht, wie, da ist ein Storch mit einem Pfeil im Hals, den gucke ich mir jetzt mal genauer an, was es damit eigentlich auf sich hat, und hat gemerkt, die Pfeilspitze ist mit so Sehnen an dem Stock befestigt und irgendwie ist der Pfeil aus so einem tropischen Holz. Ich glaube, der Storch könnte am Nil gewesen sein. Und das war
weil der Pfeil so in Anführungsstrichen afrikanisch ausgesehen hat für diesen deutschen
Wissenschaftler. Das war eine sensationelle Entdeckung, aber keine große Meldung zunächst, weil dieser Arzt und Botaniker gleichzeitig Pfarrer wohl so boring
was,
war.
Was? Der war auch Pfarrer?
Der war Arzt, Botaniker und gleichzeitig Pfarrer und wohl so boring. Also das ist wirklich so eine Gemeinheit, was in seinem Nachruf steht. Eine seltene Biederkeit und Anspruchslosigkeit. Aber dieser Typ hat halt zum ersten Mal überhaupt einen lebendigen Beweis in der Hand, dass Vögel Zugvögel sind und bis nach Afrika fliegen können. Und das fand ich so krass, dass vorher niemand drauf gekommen, dass Vögel einfach wegfliegen können im Winter. Die haben doch Flügel.
Am Fall, man sieht das doch auch.
Ja, man sieht es
also
auch.
Man sieht doch die Zugvögel, wie sie wegfliegen.
Es ist super absurd, was Menschen sich vorher überlegt haben, wo die Vögel sind. Also wahrscheinlich haben sich das Menschen ja schon immer gefragt, warum sind manche Vogelarten jetzt plötzlich ganz weg und dann immer wieder da. Und ich habe gelesen, dass der antike Geschichtsschreiber Herodot, der hatte da mal so einen richtigen Riecher irgendwann vor Christus und hat gesagt, ja, die überwintern halt in Ägypten.
Riecher vor Christus.
Der hatte vor Christus mal kurz einen richtigen Riecher. Die überwintern halt in Ägypten, hat er gesagt. Also hat man es irgendwie geahnt, aber irgendwie halt auch gar nicht. Weil Aristoteles hat gesagt, ja, die machen halt Winterschlaf, Störche in Bäumen und Schwalben auf dem Grund von Seen oder Sümpfen. Hä?
Wie soll das gehen?
Dumm gewesen.
Wo sollen die atmen?
Sau dumm. Ja, wie soll das gehen?
Dover als wir heute.
Ja,
wir sind
unter
ein bisschen
Wasser
schlauer.
Oder was? Im Schlamm oder was? Aristoteles, dumm. können wir jetzt selbstbewusst sagen hier bei Too Many Tabs. Sau dumm.
Ja.
Und es geht noch dümmer. Er hat nämlich gesagt, die verwandeln sich halt in andere Vögel. Also
hä?
Gartenrotschwänze werden im Winter halt Rotkehlchen und verwandeln sich dann im Sommer zurück. Wie so Pokémon.
Hä? Also, hä? Aristoteles, hä?
Geht's noch?
Get alive. Wirklich.
Er dachte halt, ja, Gartenrotschwänze sind halt weg und Rotkehlchen sind halt da. Ja, weil die halt in Afrika sind, die anderen im Mittelmeer. Der hat er irgendwie so falsch kombiniert. Und dann hatte zum Beispiel Friedrich II. Im Mittelalter auch mal so eine Idee, dass es wohl sowas wie Vogelzug gibt. Aber gleichzeitig Albertus Magnus hat wieder gesagt, nee, die überwintern in Höhlen und Sümpfen. Und es gab noch ganz andere kranke Theorien, dass Vögel sich im Winter halt in Mäuse verwandeln. Ist ja naheliegender, als dass die einfach wegflattern.
Hä?
Und dann irgendwann in der Neuzeit sind da ein paar mehr Leute drauf gekommen, dass Vögel einfach reisen, was ja naheliegend ist, weil die Flügel haben. Aber diese Theorie hat sich irgendwie nicht durchgesetzt. Also in der Wissenschaft nicht und auch nicht in der Allgemeinheit. Das ist kein Common Sense geworden, aus irgendeinem Grund.
Obwohl es die logischste Erklärung ist,
absolut,
wo die Vögel sind.
Total. Und das Wissen ist irgendwie, das hat sich nicht so bei den Leuten verankert und es ist auch vielleicht wieder verloren gegangen, weil es ja zum Beispiel den 30-jährigen Krieg dazwischen gab. Und dann gab es im 17. Jahrhundert eine neue Studie von einem englischen Naturforscher, der hat gesagt, Leute, jetzt habe ich's. Ganz klar. Die Vögel, die fliegen auf den Mond im Winter.
Hä?
Es ist total machbar, die brauchen dafür circa einen Monat, habe ich ausgerechnet. Plus, es gibt keinen Luftwiderstand und keine Schwerkraft. Perfekt für Vögel. Was für Eier! Also nachdem das alles schon in der Welt war, ich hab's jetzt, die sind auf dem Mond im Winter.
Das ist nicht so ganz durchdacht bis zum Ende.
Und Carl von Linné, der hat dann mal wieder diese komische Schlammtheorie ausgegraben. Also Vögel gehen auf den Grund von Seen, uff, sage ich nur.
Ja.
Und dieser Pfeilstorch jetzt mit dem Pfeil im Hals, der zurück aus Afrika kam, war wirklich der erste Beweis in Fachkreisen für den Vogelzug. Und ganz kurz, was ist für ein Champion eigentlich dieser Storch? Der ist vom Nil bis an die Ostsee geflogen mit einem Pfeil im Hals. Bisschen toxisch männlich auch. So.
Das schaffe ich, obwohl ich einen Pfeil im Hals habe.
Tut gar nicht weh.
Ich gehe nicht zum Arzt. Geh nicht zum Storcharzt. Ich flieg weiter zurück.
Ja, aber er hat es auf jeden Fall irgendwie die Menschheit ein gutes Stück vorwärts gebracht. Danke an den Pfeilstorch. Es sind übrigens seitdem noch andere Vögel mit Pfeilen im Körper aufgetaucht, weil die manchmal halt entlang ihrer Flugroute gejagt werden. Und heute wissen wir das ja mit den Zugvögeln, also alle seit der Grundschule so. Ich sag nur, alle Vögel sind schon da. Amsel, Drossel, Fink und Star und die ganze Vogelschar. Ja, ich habe mal geguckt, von wann das ist. 1835 von Hoffmann von Fallersleben gedichtet. Also so schon 13 Jahre nach diesem Pfeilstorch-Inzident. Das finde ich auch so geil. So tausende von Jahren hat die Menschheit keinen Plan, wo die Vögel sind, wenn die weg sind. Und dann, und jetzt alle. Alle Vögel sind schon da. So mega selbstbewusst.
Jetzt wissen wir es. Wir schreiben sofort einen Song.
Total. Was man bis heute allerdings nicht genau weiß, und das ist auch ein mega geiles Rabbit Hole, wieso fliegen Vögel unterschiedliche Routen in den Süden? Also selbst innerhalb derselben Storchart oder sogar Geschwister, Vögel, Geschwister, Storche, fliegen manchmal entweder die westliche Route, also über Frankreich, Spanien, Gibraltar nach Afrika, oder die östliche Route, also Bosporus, Türkei, Syrien, Israel, Ägypten, also auf der Ostseite rum. Und im nächsten Jahr mal wieder anders. Die wissen irgendwie, wie man ankommt und suchen sich aber Navi-mäßig Verschiedenes raus.
Finden die sich dann da wieder und kommen dann auch wieder zurück?
Das kann ich mir vorstellen. Ganz genau weiß ich das nicht. Aber die kommen, na klar, die kommen wieder zurück.
Ich finde es nämlich sowieso so eine romantische Vorstellung, dass so eine Amsel, die hier irgendwie auf so einem schrottigen Netto-Parkplatz irgendwie rumsteht, dann irgendwie weiterreist.
Schild in Sizilien.
Und dann Schild in Sizilien oder so. Das finde ich irgendwie schon so süß.
Kann man sich auch genau vorstellen, wie dann so Boomer-Störche, damit die bei der Ankunft... Na, wie seid ihr geflogen?
Ja, wirklich. Ja, habt ihr Hunger mitgebracht?
Na, war bei euch auch Baustelle. Ja. Was man übrigens keinem Vogel raten sollte, auf direktem Weg runterfliegen und das Mittelmeer überqueren. Falls ihr den Podcast hört, da kriegt ihr keine gute Lufttermik, Leute. Das ist lebensgefährlich. Nicht machen. Wie Vögel überhaupt den Weg finden, da habe ich mich dann noch ein bisschen mehr mit beschäftigt. Und die orientieren sich bei Tag an der Sonne, bei Nacht am Polarstern und auch an den Magnetfeldlinien der Erde. Wie abgefahren ist das denn? Die haben irgendwie so einen Sensor im Auge und können Magnetfeldlinien sehen und sich so orientieren.
What?
Vögel sind crank as shit. Zugvögel.
Zugvögel sind wirklich das Wildeste, was ich seit langem gehört habe.
Ja, das ist ein fantastischer Tipp. Ich kann einigermaßen gut Karten lesen, aber was ich überhaupt nicht kann, ist, wenn ich einmal irgendwo hingekommen bin, den Weg wieder zurückfinden.
Ich
kann gar nicht gut spiegelverkehrt denken und ich habe auch eine Rechts-Links-Schwäche. Wege zurückfinden ist wirklich nicht meine Stärke.
Für mich ist es ein absolutes Rätsel, wie die Menschheit rechtzeitig zu Terminen gekommen ist, ohne Google Maps.
Ja.
Ich weiß nicht, wie ich in einer fremden Stadt mich zurechtfinden sollte, wenn mir nicht diese App sagen sollte, wo ich wann umzusteigen habe, in welcher Bahn.
Ich wohne im gleichen Abstand zu drei verschiedenen Rewes. Ich wohne in einem Dreieck aus Rewes, die ziemlich gleich weit von mir entfernt sind. Und welchen Rewe ich jetzt heute nutze, hängt von der Richtung ab, aus der ich gerade komme.
Mhm.
Und deshalb lebe ich mich in keinem der Rewes so richtig ein. Verstehst du? Ich laufe so durch die Gänge in diesen drei verschiedenen Rewes, weil die alle unterschiedlich aufgebaut sind.
Das hasse ich auch, das nervt mich auch an DM zum Beispiel. Wenn man mal in einem fremden DM ist, das sieht immer gleich aus, aber die Sachen stehen an unterschiedlichen Stellen.
Also drei Rewes reichen, um mich komplett zu desorientieren in meinem Alltag. Also und Vögel können einfach von Bickendorf nach Alexandria fliegen mit einem Magnetfeld.
Ja, wir wären keine guten Zugvögel.
Nee, wirklich nicht. Also ich liebe das ganze Thema Zugvögel. Das war ein fantastischer Tipp. Ganz lieben Dank an dich, Ruth. Und auch ganz lieben Dank an euch alle für die Nachrichten und offenen Tabs, die ihr uns zuschickt. Macht das gerne weiterhin. Ihr erreicht uns auf Social Media. Da heißt Miguel @MiguelRA und ich heiße @CaroWorps. Folgt uns da rein auf Twitter und auf Instagram und schreibt uns.
Genau, zum Beispiel per E-Mail an toomanytabs@ndr.de.
Per E-Mail geht natürlich auch. Außerdem freuen wir uns sehr über gute Bewertungen. Gebt uns doch gerne mal 5 Sterne, wenn ihr den Podcast gerne hört, und abonniert den. Das hilft uns sehr weiter.
Oder sagt euren FreundInnen mal Bescheid, wenn ihr den Podcast gerne hört.
Ja, genau. Und jetzt kommt das eigentliche Highlight, Leute.
Cross-Promo.
Ab geht's in die Cross-Promo. NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo. Heute empfehlen wir euch einen richtig guten neuen Podcast, nämlich Hitze. Letzte Generation Close-Up.
Ja, die letzte Generation hat ja den Sommer über viele Schlagzeilen gemacht und war in aller Munde. Und da lohnt sich natürlich ein genauer journalistischer Blick drauf.
Ja, irgendwie fühlen sich alle von der letzten Generation gestört. Die AktivistInnen werden bespuckt, getreten und weggezerrt. Und da stellt man sich natürlich die Frage, was macht das eigentlich mit denen? Also wie ist es, Teil einer verschworenen Gemeinschaft zu sein, die nach eigener Überzeugung gerade versucht, die Welt zu retten und gleichzeitig als Endzeitsekte gelabelt wird?
Daphne Ivana Sagner sucht nach den Antworten und hat deshalb Mitglieder der letzten Generation begleitet. Das Ganze kann man jetzt hören im neuen Podcast Hitze, Letzte Generation Close-Up.
Das Ganze ist eine Co-Produktion vom RBB und TRZ Media, dem Studio hinter Boys Club und Too Many Tabs. Das sind ja wir.
Sare mal wir.
Gibt's ab jetzt werbefrei in der ARD Audiothek und überall da, wo ihr sonst so Podcasts hört.
Toll.
Hört doch mal rein. Cross-Promo Ende.
Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worps.
Producerin Henny Koch.
Ausführender Produzent TRZ Robin Drömer.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Kira Drössler. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.